Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Jahresrückblick und Ausblick des Deutschen Vorverbandes. Mein heutiger Gast ist, denke ich, genau der passende Gesprächspartner für das Thema. Ich begrüße herzlich Thomas Richter, Geschäftsführer des Deutschen Vorverbandes BVI, der mir jetzt aus der schönsten Stadt Deutschlands, aus Frankfurt am Main, zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Richter.
Hallo, Herr Bartels.
Ja, Herr Richter, toll, dass Sie es heute einrichten konnten, mit mir mal einen Blick in den Rückspiegel zu werfen und einen Blick in die Glaskugel zu wagen. Vor circa einer Woche fand ja die Jahrespressekonferenz des BVI statt. Ihr Kollege Alexander Schindler sprach von einem Ausnahmejahr 2021. Wie zufrieden waren Sie denn mit dem vergangenen Jahr in der Vorindustrie? Und können Sie noch mal einmal kurz für unsere Zuhörer und auch für mich zusammenfassen, was da jetzt eigentlich Interessantes präsentiert wurde und warum die deutsche Vorbranche ein Rekordjahr feierte?
Man kann nur zufrieden sein mit dem Jahr 2021, weil wir wirklich ein enormes Wachstum sowohl beim verwalteten Vermögen als auch im Neugeschäft hatten. Beim verwalteten Vermögen ist es inzwischen so, dass wir über 4.300 Milliarden Euro verwalten. Das ist mehr als das Doppelte wie noch vor 10 Jahren. Also das Wachstum unserer Branche, was den Bestand angeht, und die Asset Manager leben ja in allererster Linie vom Bestand, ist an sich schon gewaltig. Ist natürlich zwei Faktoren zuzuschreiben, zum einen den guten Börsen in diesem Zeitraum, zum anderen aber auch dem brummenden Neugeschäft. Und damit komme ich zum Neugeschäft des Jahres 2021. Da hatten wir insgesamt 256 Milliarden Euro Nettozufluss. 256 Milliarden. Das ist enorm. Davon gingen 118 Milliarden in Publikumsfonds. Und auch das ist enorm. Der Rest ging in Spezialfonds. Aber 118 Milliarden in Publikumsfonds, das ist genauso ein Rekordergebnis wie die 256 Milliarden Neugeschäft insgesamt. Zum Vergleich, wir hatten das zweitbeste Jahr in der Geschichte 2015. Und 2015 hatten wir 193 Milliarden. Das war schon außergewöhnlich, aber jetzt haben wir ja nochmal 60 Milliarden mehr. Also es war wirklich ein ganz fantastisches Jahr 2021. Da kann man eigentlich nur zufrieden sein.
Ja, das sind enorme Summen. Also halten wir mal fest, 2021 war er erfolgreich oder wie die jungen Leute, wie ich sagen würden, läuft bei uns. 2021 war ja auch ein Jahr in der Vorindustrie, das durch Trends bestimmt war. Entweder es wurden neue Trends gesetzt oder alte Trends waren weiter intakt oder wurden verstärkt. Was sind denn die Trends, die Sie identifiziert haben? Bleiben die Trends des vergangenen Jahres auch bestehen oder denken Sie, da werden einige auch sich im Sand verlaufen?
Wir leben ja als Branche eigentlich immer von irgendwelchen Trends. Also was war es im letzten Jahr, 2021? Ich glaube, das Erstaunlichste waren die hohen Zuflüsse in Aktienfonds. Von den 118 Milliarden in Publikumsfonds gingen 50 Milliarden in Aktienfonds. Und das nicht zum größten Teil in ETFs, sondern zum größten Teil in aktiv gemanagte Fonds. 32 Milliarden in aktive Fonds, 18 Milliarden in ETFs. Das ist zwar ein hoher Anteil der ETFs, aber 32 Milliarden Euro in aktiv gemanagte Aktienfonds ist eben auch eine Ansage. Also ich würde sagen, dieses starke Mittelaufkommen in Aktienfonds ist bezeichnend. Das Erstaunlichste, würde ich sagen, ist allerdings die Rückkehr der Mischfonds. Wir hatten ja viele Jahre die Mischfonds an erster Stelle. Und dann gab es einen Einbruch. Letztes Jahr war ein schlechtes Mischfondsjahr, vorletztes Jahr war schon ein schlechtes Mischfondsjahr. Da habe ich gedacht, der Trend für mich auch nach Mischfonds ist gebrochen. Aber letztes Jahr kamen sie wieder und wir hatten einen erstaunlichen Absatz von 42 Milliarden, also fast genauso viel wie in Aktienfonds. Und das ist schon bezeichnen. Also ein gutes Signal auch, für dass die Mischfonds als Anlageklasse wieder zurückgekehrt sind. Der Rest ging in Renten und in offene Immobilienfonds. Jetzt nicht weiter nennenswert, aber diese beiden Klassen mit Aktien und Mischfonds, das ist schon sehr viel.
Ja, insbesondere, wie Sie gesagt haben, Aktien und Mischfonds waren gefragt. Wie sieht es denn aus, wenn es noch turbulenter und noch ungemütlicher in den Börsen wird? Fließt dann 22 noch mehr Geld in Mischfonds als in Aktienfonds?
Wahrscheinlich werden dann Mischfonds wieder besser laufen als Aktienfonds. Das war bislang immer so. Unser Geschäft ist volatil. Es hängt natürlich sehr stark auch von der Marktlage ab. Das hat sich auch letztes Jahr wieder ein bisschen gezeigt. Die beliebtesten Aktienfonds im vergangenen Jahr waren global investierende, breit investierende Aktienfonds. Da gingen also die meisten Zuflüsse rein. Ein bisschen was in nordamerikanische Aktien, ein bisschen was in Technologie. Technologie war mit 3 Milliarden ein ganz, ganz kleiner Sektor nur. Das ist also kaum nennenswert. Aber breit investierende globale Aktienfonds, das waren die beliebtesten Produkte im letzten Jahr. Und das wird natürlich nachlassen, wenn die Börsen wackeln. Ja, wenn es da unruhig wird, dann wird da natürlich die Nachfrage zurückgehen und man wird irgendwas Sichereres wollen. Und da käme natürlich der Mischfonds in Betracht, weil bei Rentenfonds steht ja jetzt das Damoklesschwert steigender Zinsen im Raum. Und das wird natürlich den Absatz bei Rentenfonds wahrscheinlich bremsen. 22.
Analysiert man auch, welche Asset Manager das meiste Geld 21 einsammeln konnten, führen ja auch die großen Namen die Liste an, DWS, Union, AGI. Bleibt der Trend auch intakt, dass sich die Mittelzuflüsse auf wenige Anbieter konzentrieren werden?
Ja, das haben wir schon seit vielen Jahren, dass die größten Stücke des Kuchens an die großen Anbieter mit den großen Vertriebsnetzen gehen. Das haben wir eigentlich jedes Jahr. Daran hat sich nichts geändert und ich glaube, daran wird sich auch im Jahr 2022 oder 2023 oder 2024 nichts ändern.
Ein weiterer Trend, den man ja auch oder der sich 2021 auch nochmal verstärkt hat, ist das ganze Thema nachhaltige Fonds, nachhaltige Kapitalanlage und auch Themenfonds. Das wurde ja auch wirklich auf die Spitze getrieben. Da gab es oder es gibt ja viele Produkte, sei es jetzt Smart City, Weltraum, Themenfonds etc. Ist das auch ein Trend, der im Jahr 2022 intakt bleiben wird, auch wenn es vielleicht ruppiger an den Börsen zugeht?
Also der Trend zur Nachhaltigkeit wird sich sogar noch verstärken durch MiFID. Wir haben ja im Moment schon im Publikumsfonds Neugeschäft ungefähr einen Anteil von 50% in nachhaltige Fonds. Da ist die Frage, was ist nachhaltig? Es gibt ja so viele unterschiedliche Definitionen von Nachhaltigkeit, dass man diese Frage sich stellen muss. Nachhaltig bedeutet jetzt, so wie ich es erwähne, im Sinne der Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 und nach Artikel 9. Und da haben wir schon die Hälfte der Zuflüsse in solche Fonds gesehen. Das ist schon mal sehr, sehr viel. Das wird noch mehr werden. Warum? Wegen MiFID. Wenn der Plan so aufgeht, wir versuchen es nach hinten zu verschieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen werden. Also wenn der Plan aufgeht, dann muss MiFID im August umgesetzt werden. Und das bedeutet, dass die Berater dann die Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen müssen. Also in dem Anlageprozess, in dem Beratungsprozess, muss dann die Frage kommen, lieber Kunde, wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit? Ist das für dich ein Thema? Interessierst du dich für Nachhaltigkeit? Ja oder nein? Und wenn der Kunde dann sagt, oh jo, ja, eigentlich schon, warum nicht? Dann wird die Weiche gestellt in Richtung Produkte, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und damit wird natürlich der Absatz nochmal massiv in nachhaltige Produkte steigen.
Und soll man sich dann als Berater auch an der Offenlegungsverordnung der Selbstdeklaration orientieren? Also ja, Kunde will nachhaltig und dann sage ich als Vermittler so, alles klar, ich vermittle jetzt einen Artikel 8 oder 9.
Das Problem ist, was sagen? Das Problem ist, Herr Bartels, dass ein Fonds, der nach der Offenlegungsverordnung als nachhaltig bezeichnet werden kann, im Verkaufsprospekt zum Beispiel, noch lange nicht nachhaltig im Sinne von MiFID ist. Das heißt, ich kann nach der Offenlegungsverordnung einen Fonds nachhaltig nennen, darf ihn dann aber nicht als nachhaltig verkaufen. Denn es gibt unterschiedliche Nachhaltigkeitsdefinitionen in der Offenlegungsverordnung und in MiFID. Die Kriterien in der MiFID sind strenger. Das heißt, einfach zu sagen, ach ja, das ist ja ein Artikel 8 Fonds, den verkaufe ich jetzt als nachhaltig, das wird nicht funktionieren. Da gibt es dann andere Kriterien. Das war ein ganz langwieriger Prozess, den wir da mit den Vertriebsstellen hatten. Wir haben 3 Jahre lang mit den Verbänden der Banken beraten, wie wir in der Anlageberatung Fonds klassifizieren können. Das Ganze mussten wir am Ende nochmal mit der BaFin besprechen. Die hatte dann auch nochmal Anmerkungen. Da mussten wir nochmal eine Runde drehen. Und jetzt haben wir schließlich das sogenannte Zielmarktkonzept mit den Bankenverbänden gemeinsam entwickelt. Das war nun wahrlich eine schwere Geburt. Aber da stehen dann die Weichen drin hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Produkten. Diese Produkte müssen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Sie dürfen zum Beispiel keine nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen aufweisen oder sie müssen in Anlagen entsprechend der Taxonomieverordnung investieren. Das ist alles noch sehr schwierig. Es ist nicht ganz einfach, aber wir haben diese Unterscheidung jetzt getroffen, sodass es genügend Produkte gibt ab August, die man im Sinne von MiFID im Beratungsprozess als nachhaltig empfehlen kann.
Und denken Sie, die ganze Thematik Artikel 8, 9 verschwindet dann vom Tisch? Hat keinen
Sinn ja, mehr? Ja, also verschwinden wird es nicht, aber es ist natürlich jetzt, es wird natürlich dann für den Vertrieb nicht mehr maßgeblich sein. Jetzt gibt es ja keine Vorgaben für den Vertrieb. Also nimmt man das, was da ist. Und die Offenlegungsverordnung ist eine reine Transparenzvorschrift. Dann sagt man halt, okay, dann nehmen wir halt das, was wir haben. Und das ist die Offenlegungsverordnung, Artikel 8, 9. Aber das wird ja ab August nicht mehr reichen. Ab August gilt dann eben MiFID. Und das sind andere Regeln. Und da kann man nicht mehr nach Artikel 8 verkaufen. Also einen Artikel 8 Fonds können Sie nicht nach MiFID als nachhaltig beraten.
Ja, also MiFID wird auf jeden Fall uns das ganze Jahr über beschäftigen.
Wie immer. MiFID beschäftigt uns immer. MiFID beschäftigt uns seit 2004. Ist halt im Vertrieb die maßgebliche Vorschrift.
Gibt es denn sonst noch andere Trends oder Entwicklungen in diesem Jahr, die neu Fuß fassen werden oder die sich noch mal verstärken? Vielleicht Trends, die wir gesehen haben, aber wo Sie sagen, oh, die nehmen jetzt dieses Jahr richtig Fahrt auf?
Ich glaube, der Nachhaltigkeitstrend wird alles dominieren. Und der Rest hängt ab von den Börsen, ob die freundlich sind oder ob die wackeln. Wenn die Börsen freundlich sind, werden wir weiterhin hohe Zuflüsse in Aktienfonds und etwas auch in Mischfonds sehen. Aber vor allem dann eben in der nachhaltigen Variante.
Was ich auch interessant fand in der Statistik, das haben Sie ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen, sind die Spezialfonds. Die bestimmten ja auch 2021 das Geschehen, aber die Dominanz war nicht mehr so groß wie in den Vorjahren. Denken Sie, dass möglicherweise die Publikumsfonds die Spezialfonds überholen könnten?
Das glaube ich nicht. Also das Spezialfondsgeschäft war ja auch sehr, sehr hoch. Und auch im letzten Jahr waren die Zuflüsse in Spezialfonds wieder höher als in Publikumsfonds. Aber es freut mich natürlich schon zu sehen, dass das Publikumsfondsergebnis mit 118 Milliarden so gut war. Und wir wissen auch, das wissen wir aus den Zahlen der Bundesbank, wir wissen auch, dass das vor allem Privatanleger sind. Wir haben ja auch institutionelle Anleger in Publikumsfonds, das ist ja kein Geheimnis. Aber der Anteil an Privatanlegern war im vergangenen Jahr extrem hoch. Also wir sehen tatsächlich eine Rückkehr des Privatanlegers in die Publikumsfonds. Jahrelang waren die Publikumsfonds vor allem von institutionellen Kunden nachgefragt. Jetzt steigt vor allem wieder der Anteil an Privatinvestoren und das ist eine sehr erfreuliche Tatsache.
Ja, total. Ich meine, die Börsenbegeisterung ist ja während der Corona-Pandemie enorm gestiegen. Es gibt ja auch immer.
Genau. Man sieht es auch an den Sparplänen.
Es gibt ja auch immer, genau, an den Sparplänen. Es gibt ja auch immer mehr Neo-Broker, wo sich auch junge Leute generell mit Aktien, ETFs etc. eindecken. Wir haben ja schon kurz mal die ungemütlichen Börsen angesprochen. Wenn es da mal richtig kracht und sich da die Leute auch die Finger verbrennen, denken Sie, dass wir da auch eine ganze Generation verlieren könnten als Investor? Also bestehen diese neuen Börsianer dann auch den Härtetest 2022?
Das wird sich zeigen. Und ich glaube, es wird sehr stark davon abhängen, wie lang die Abwärtsentwicklung andauern wird. Wir haben ja im März 2020 durch Corona schon mal so einen kräftigen Einbruch gesehen. Aber noch bevor die meisten Privatanleger realisiert haben, was da los ist, sind die Kurse wieder gestiegen, sodass wir dann 2020 am Ende eigentlich keine Auswirkungen gesehen haben von dem Einbruch im März. Wenn es aber natürlich lange dauern würde, so wie damals zwischen 2001 und 2003, wo also 3 Jahre in Folge die Aktienkurse gefallen sind, dann kann es natürlich anders aussehen. Ich weiß es nicht, das wäre Kaffeesatzleserei. Ich wüsste es ganz gerne, wie groß das Durchhaltevermögen derer ist, die jetzt alle neu an die Börse gekommen sind. Ich hoffe hoch, aber es ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, das ist keine kühne Ansage, wenn wir sagen, je länger es dauert, desto mehr werden nachhaltig oder dauerhaft abgeschreckt sein von der Börse. Wenn es allerdings nur eine kurze Bässe ist, dann denke ich, werden es die meisten ausstehen.
Ja, 2021 im September standen ja auch die Bundestagswahlen an. Der BVI vertritt da ja auch unsere Interessen in der Politik. Was habt ihr denn in der Koalitionsverhandlung rausgeholt? Die Ampel hat ja das Provisionsverbot ausgeklammert. Da haben ja alle Berater da draußen durchgeatmet. Wie habt ihr das geschafft? Was haben Sie Lindner, Scholz und Co. erzählt und wie haben Sie die Herrschaften überzeugen können?
Also das war wirklich eine ganz, ganz knappe Geschichte. Und zwar mit zwei Themen, die Berater vor allem interessieren dürften. Also das eine ist das Provisionsverbot und das andere ist die BaFin-Aufsicht für 34 Effler. Also das waren zwei Themen, die waren wirklich ganz knapp. Warum waren die knapp? Fangen wir mal an mit dem Provisionsverbot. Eine Woche vor der Vorstellung des Koalitionsvertrages kamen wir noch einen Entwurf des damals aktuellen Standes. Und in diesem Entwurf war zu lesen, dass es für Wertpapiere, also auch für Fonds, einen schrittweisen Ausstieg aus der Provisionsberatung geben soll. Während bei Versicherungen von einem Provisionsdeckel die Rede war. Mit anderen Worten, während bei uns die Provisionen schrittweise abgeschafft werden sollten, und zwar in dieser Legislaturperiode, schrittweise bedeutet dann einen Zeitrahmen von 4 Jahren, sollten sie bei Versicherungen nur gedeckelt werden. Das ist natürlich eine massive Ungleichbehandlung, die nicht akzeptabel ist. Das würde zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führen. Und darauf haben wir natürlich die Koalitionsverhandler hingewiesen. Da haben wir natürlich gesagt, ist das euer Ernst? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das wirklich gründlich gelesen? Und es hat sich tatsächlich gezeigt, sie haben es eben nicht so gründlich gelesen. Manchmal wird es einfach mit heißer Nadel gestrickt. Und dank unseres Hinweises wurde das dann glatt gezogen. Und das Provisionsverbot ist ganz rausgeflogen. Und das ist auch gut so. Und das zweite Thema mit der BaFin-Aufsicht war auch sehr spannend. Wir hatten ja in der letzten Legislaturperiode auch schon einen Koalitionsvertrag. Und in diesem Koalitionsvertrag stand, dass 34 Effler unter die Aufsicht der BaFin kommen sollen. Die BaFin hat dann auch schon die ersten Leute eingestellt. Die hat sich dann schon mal drauf eingerichtet, dass sie mit 300 Leuten jetzt die 34 Effler überwachen müssen und so weiter. Dadurch wären natürlich für die Berater erhebliche Kosten entstanden, weil die BaFin ihnen natürlich Rechnungen gestellt hätte. Das Ganze wäre über eine gesonderte Umlage passiert. Die BaFin hätte dann also eine Umlage für 34 Effler gemacht, so wie sie es im Moment macht für Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften. So wäre es dann eben auch passiert für 34 Effler und dann hätte eben jeder 34 Effler sich an den Kosten beteiligen dürfen. Die Banken und die Verbraucherschützer waren sich einig, dass das eine gute Idee ist. Das war in der letzten Legislaturperiode so, das war auch in dieser in diesen Koalitionsgesprächen wieder so. Die Banken sagen, unsere Berater, die sind ja auch bei der BaFin, da gibt es ja dieses Register, das ist so eine Art Pranger, wenn da einer einen Fehler macht, dann wird er auch in diesem Register gezeigt, sodass es jeder sehen kann. Und das Gleiche müsse also auch für 34Fler gelten. Und die Verbraucherschützer sind der Meinung, wenn die BaFin da drauf schaut, wird die Beratung besser. Was natürlich totaler Unsinn ist, weil niemand im Wohnzimmer von der BaFin dabei ist, sondern die natürlich auch nur die Solvenz, also die Zahlen, die Geschäftszahlen der Vermittler prüfen und nicht die Beratungsgespräche. Also das ist wirklich hanebüchen, die Annahme, dass dann die Qualität der Beratung besser wird, ist absurd. Und die Banken wollten halt einfach einen Wettbewerber aus dem Markt herausregulieren. Und deswegen gab es da immer große Unterstützung aus diesen beiden Lagern. Aber da sagen dann wir auch, Moment. Der Vergleich mit den Bankberatern, okay. Aber wenn ihr das macht, dass ihr also auch die 34Fler unter die BaFin-Aufsicht stellt, dann ersetzt ihr eine Ungleichbehandlung durch eine andere. Denn das müsstet ihr dann eigentlich für die Versicherungsvermittler auch machen. Und da es knapp 200.000 Versicherungsvermittler in Deutschland gibt, kann die BaFin ganz schön viele Leute einstellen. Und ist das euer Ernst? Wollt ihr auch wirklich hier wieder eine Wettbewerbsverzerrung haben zwischen dem Wertpapiersektor und dem Versicherungssektor? Und auch da haben wir dann Gehör gefunden mit dem Argument. Und deswegen ist die Aufsicht über die 34Fler jetzt verschwunden. Zum Glück.
Was folgt denn sonst noch so aus dem Koalitionsvertrag?
Zum Beispiel? Altersvorsorge. Wir haben ja jetzt mindestens 8 Jahre gehabt, wo überhaupt nichts passiert ist im Bereich der Altersvorsorge, also zumindest nicht in der privaten Altersvorsorge. Da haben wir das alte Thema Riester. Riester mag niemand mehr, aber es gibt 16 Millionen Riester-Kunden, von denen wird 12 Millionen immer noch aktiv ihr Produkt besparen. Und das Erste, was mal passieren muss, ist, dass diese Garantie herabgesetzt wird. Man kann bei null Zinsen einfach keinen Kapitalerhalt garantieren und gleichzeitig noch Rendite erwirtschaften. Also das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen sollte die Politik die Riester-Kunden nicht mehr länger im Regen stehen lassen. Dann gibt es ja dieses Geliebäugel mit einem Staatsfonds. Also auch eine Idee der Verbraucherschützer, die das fälschlicherweise immer als schwedisches Modell bezeichnet haben. Schwedisch ist es aber gar nicht, weil in Schweden gibt es in der dritten Säule, also in der privaten Altersvorsorge, keinen Staatsfonds. Die wollten einen Staatsfonds in der dritten Säule, der neben den ganzen anderen privaten Anbietern von Altersvorsorgeprodukten, vom Lebensversicherer bis zur Fondsgesellschaft, in diesen Markt einsteigt, zu unschlagbaren Kosten natürlich. Die CDU sprach mal von 30 Basispunkten, die das dem Kunden nur kosten soll. Mit dem Vertrauensvorschuss des Staates, ist ja ein staatliches Produkt, da denken natürlich viele Anleger dann, naja, wenn es allzu schlimm kommt mit -50%, haut mich der Staat schon raus. Ja, es ist ja so wie jetzt bei Corona, am Ende wird dann schon der Staat das irgendwie richten. Der kann ja nicht zusehen, dass ich da so hohe Verluste mache. So einen Wettbewerber können Sie nicht schlagen. Der hat keine Marketingkosten, er hat keine Vertriebskosten. All diese Dinge müssen bei uns natürlich bezahlt werden. Und deswegen wäre das eine massive Wettbewerbsverzerrung. Und im Koalitionsvertrag, es ist an sich, da muss ich noch mal ganz kurz ausholen, es ist an sich eine Schande, dass so viele politische Parteien mit so einem Eingriff in den Wettbewerb, der nun alles andere als marktwirtschaftlich ist, kein Problem haben. Also es war bei dem CDU-Parteitag 2019 in Leipzig ganz, ganz knapp, dass die Partei nicht beschlossen hat, einen solchen Staatsfonds zu unterstützen. Also das ist schon bedenklich, muss ich sagen. Also jetzt, im jetzigen Koalitionsvertrag gibt es einen Prüfauftrag. Es soll also geprüft werden, ob ein solcher Staatsfonds sinnvoll ist. Und das ist natürlich zu begrüßen, weil da gibt es in der Tat sehr, sehr viel zu prüfen.
Ja, was man ja auch immer wieder liest, sind ja so Sachen wie Aktienrente oder die Einführung von der Spekulationsfrist wieder auf Aktien und Renten.
Nee, da ist von Spekulationsfrist ist erstmal nicht die Rede im Koalitionsvertrag, aber von dieser Aktienrente. Diese Aktienrente ist ein Vorschlag der FDP und das ist tatsächlich das schwedische Modell. Und das schwedische Modell funktioniert so, dass vom gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrag, den ein Arbeitnehmer entrichtet, eben nicht mehr 100% an die deutsche Rentenversicherung Bund fließen. Oder zumindest nicht mehr in das Umlageverfahren, dass die also sofort ausgeschüttet werden an die aktuellen Rentner, sondern dass ein Teil davon in einen Fonds hineinfließt. Und dieser Fonds, das wäre dann tatsächlich das Konto des Beitragszahlers. Das wäre dann individualisiert. Und auf diesen Fonds, auf diesen, dieser Betrag, dieser Fonds würde dann also eine Rendite bringen und dann die Rente des späteren Rentners aufbessern. Das ist das schwedische Modell. Und um da eine Anschubfinanzierung zu ermöglichen, sollen 10 Milliarden aus dem Bundeshaushalt erstmal bereitgestellt werden. Aber das ist schön, das ist eine gute Idee. Wir unterstützen die Kapitaldeckung auch in der ersten Säule. Allerdings nutzt es natürlich nichts, wenn dann keine laufenden Beiträge auch mehr kommen. Also es muss auch neben dieser Anschubfinanzierung von 10 Milliarden Euro auch noch laufende Beiträge in diesen Fonds geben.
Aber
dann kann, wissen Sie, das ist in der ersten Säule, das findet alles in dem Bereich der Kapitaldeckung statt. Das findet in, da gibt es keinen Wettbewerb, da gibt es keine privaten Anbieter. Also insofern ist es eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Qualität als ein Staatsfonds in der dritten Säule.
Und Herr Richter, arbeiten Sie oder der Verband jetzt lieber mit der Ampel zusammen als mit der vorhergegangenen GroKo? Und denken Sie, dass die Ampel auch mehr im Sinne des Verbandes handeln wird?
Naja, im Sinne eines Verbandes handeln die ja alle nie. Also da darf man jetzt nicht die Rolle von Verbänden überschätzen. Wir können ja nur argumentieren, wir können ja nur Argumente liefern und Überzeugungsarbeit leisten. Im Bereich der Altersvorsorge ist leider in der Großen Koalition wirklich nichts mehr passiert. Also viel schlechter kann es nicht werden. Insofern bin ich durchaus zuversichtlich, dass die nächsten 4 Jahre einen Fortschritt bringen werden. In den gerade geschilderten Bereichen, da könnte dann schon endlich mal was passieren.
Ja, hoffen wir auch mal, dass es in der Fondsindustrie weiter erfolgreich zugeht. Wie kann man denn das Jahr 2021 toppen? Was sind denn die großen Ziele und Vorhaben des Deutschen Fondsverbandes 2022?
Also wir haben 4 große Themen. Auf unserer Liste stehen natürlich irgendwas um die 260, 270 Themen. Aber die 4 großen Bereiche sind erstens die Altersvorsorge. Da haben wir ja jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass das endlich in Deutschland reformiert wird, weil das System ist marode. Der Anteil an Steuergeldern in die Rente steigt von Jahr zu Jahr um viele Milliarden. Riester muss dringend reformiert werden. Also so wie im Moment kann es nicht weitergehen. Also das erste ist Altersvorsorge, in erster Linie ein nationales deutsches Thema. Das zweite Thema ist die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsgesetzgebung, und wir haben immer davor gewarnt als BVI, nimmt jetzt schon überhand. Wir haben ein Wirrwarr an Begriffen, an unterschiedlichen Definitionen. Nichts ist so richtig klar. Es wird weiterhin massiv reguliert werden, in allererster Linie aus Brüssel. Der deutsche Gesetzgeber sollte sich da zurückhalten. Wir brauchen da keine nationalen Alleingänge. Wir sind eine international agierende Branche. Nationale Alleingänge bedeuten da immer Vertriebshindernisse. Also da sollte er sich bitte zurückhalten. Aber Nachhaltigkeit ist das zweite große Thema. Das dritte große Thema ist die EU-Überregulierung. Das sind dann eben so Auswüchse wie jetzt beispielsweise im Bereich der Nachhaltigkeitsregulierung oder auch von MiFID, wo einfach in der EU auch trotz Brexit die globale Perspektive fehlt. Das ist eine Nabelschau. Wir regulieren uns in Europa immer fleißig selbst. Wir schauen nicht nach Amerika, wir schauen nicht nach Asien, wir schauen inzwischen noch nicht mal nach London. Alles wird irgendwie schmort im eigenen Saft und man sagt selbstgefällig und zufrieden, sowas wie vor 12 Jahren mit der Finanzkrise wird uns nicht mehr passieren, weil wir haben ja jetzt alles reguliert. Das ist natürlich nicht richtig. Wir haben die schlechtere Regulierung gegenüber den USA und das ist einer der Gründe, warum Finanzmarktakteure in den USA, und dazu zählen auch Fondsgesellschaften, den Europäern davon ziehen. Und das vierte ist das Thema Kosten. Wir haben als Asset Manager, als Fondsgesellschaften, Jahr zu Jahr steigende Kosten. Die werden unter anderem, entstehen die dadurch, dass wir Dienstleistungen beziehen müssen von Monopolisten oder Oligopolisten. Es gibt ein Oligopol bei den Ratingagenturen. Es gibt ein Oligopol bei den Indexanbietern. Es gibt ein Oligopol bei ESG-Datenanbietern. Es gibt ein Oligopol bei Börsen mit Börsendaten. Es gibt ein Oligopol bei Marktdatenanbietern wie Bloomberg, Refinitiv und so weiter. Also wir sind auf der einen Seite gesetzlich verpflichtet, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Es gibt Gesetze, in denen steht, wir müssen Benchmarks verwenden. Es gibt Gesetze, in denen steht, wir müssen Nachhaltigkeitsdaten offenlegen. Es gibt Gesetze, in denen steht, wir müssen Ratings verwenden. Und auf der anderen Seite stehen wir Oligopolisten gegenüber, die wissen, dass wir kaufen müssen. Wir können nicht kaufen und das dann ausnutzen und jährlich die Preise erhöhen oder die Lizenzen verkleinern, den Lizenzumfang vermindern. Und das ist eine Situation, die nicht haltbar ist und deswegen kämpfen wir da auch mit Vehemenz an.
Also halten wir fest, 2022 wird spannend und Sie haben einiges vor und ich freue mich. So, ja, zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was liegt denn derzeit bei Ihnen auf dem Nachttisch? Was lesen Sie derzeit? Was können Sie unseren Zuhörern empfehlen? Wenn Sie gerade keinen Buchgriff bereit haben, dann können Sie uns auch einen Film oder eine Serie empfehlen.
Ob ich das jetzt empfehlen kann, weiß ich nicht. Aber ich lese gerade von Theodor Mommsen Römische Geschichte. Ein Buch, das in den 1850er Jahren geschrieben worden ist und 1902 den Literaturnobelpreis erhielt. Es sind 3000 Seiten römische Geschichte. Ist vielleicht nicht jedermanns Fall, aber ich finde es faszinierend und es ist bis heute ein Standardwerk und liest sich trotz der alten Sprache ganz ausgezeichnet.
Alles klar. Super, ja, Herr Richter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für das nette Gespräch. Den Zuhörern sei an der Stelle auch gedankt für das Zuhören und ich würde Ihnen danken, wenn Sie den Podcast bewerten und den Podcast weiterempfehlen an ja, Ihre Freunde und Kollegen. Ich hoffe, Sie schalten auch bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein und in der Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.